Here in America, work is in trouble. We've offshored our manufacturing, sent away good jobs, and lost so much ability to make things. American Giant is a company that's pushing back against this tide. They make high-quality clothing, sweatshirts, jeans, dresses, jackets, and so much more right here in the USA. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order when you use code STAPLE20 at checkout. That's 20% off your first order at American-Giant.com, promo code STAPLE20.
Einen wunderschönen Science-Samstag wünschen wir euch. Wir haben uns wieder für euch zusammengeschaltet, um mit euch ein Stückchen Wissenschaftsgeschichte zu besprechen. Mhm. Ich bin Marie und digital bei mir ist Luisa.
Ja, hallo. Hallo. Heute haben wir uns wieder ja ein bedeutendes Stückchen aus der Welt der Wissenschaft vorgenommen. Es ist eigentlich eher ein Stück, ein ziemlich großes Stück. Mhm. Einen super prominenten Namen, den spätestens seit Corona ja irgendwie alle kennen. Aber wir werden heute Geschichten über ihn mit euch teilen, die vielleicht noch nicht so bekannt sind und ehrlicherweise auch vielleicht ein bisschen schockierend, wenn man sie noch nie gehört hat.
Ja, lasst euch überraschen. Und bevor wir das machen, müssen wir noch mal ganz kurz hier einen lieben Gruß schicken an Daniel und Richard vom Podcast Geschichten aus der Geschichte. Kollegen. Falls ihr den Podcast noch nicht kennt, die zwei erzählen jede Woche sich gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte. Also da geht es nicht nur explizit um Wissenschaftsgeschichte, aber es geht immer um außergewöhnliche Personen oder Ereignisse, die ansonsten total vergessen würden. Also wir könnten uns vorstellen, dass das Dinge sind, die euch interessieren könnten. Und die zwei machen das seit 8 Jahren jede Woche.
Das ist so krass. Wow. Absolute Vorbilder auf jeden Fall
absolut,
für uns.
Absolut,
ne? Ja. Und wir haben uns total gefreut, weil die uns als Podcast des Monats erwähnt haben. Und vielleicht sind ja hier jetzt schon einige Hörerinnen und Hörer am Start, die Bock auf Wissenschaftsgeschichte haben. Da seid ihr auf jeden Fall hier ganz genau richtig.
Hallo.
Und danke an unseren Stammhörer Bernd. Bekommen wir von dem immer super tollen Input. Und er hat den beiden geschrieben und von uns erzählt und gesagt, ey, schlag die doch mal vor, was das hier für eine Dynamik bekommt, wenn ihr uns sogar schon bei anderen Podcasts vorschlagt. Vielen, vielen Dank. Und nochmal hallo an alle, die neu sind und die jetzt hier mit bei Behind Science am Start sind.
Ja, und wir können auch sagen hier an Daniel und Richard, ihr habt ja versucht, euch bei uns einzuladen.
Ja.
Könnt ihr gerne machen. Also
stimmt. Wir nehmen die Einladung an.
Ja. Herzlich willkommen auch an euch.
Genau. Wir müssen da noch mal ein bisschen brainstormen, in welchem Zusammenhang und so weiter. Aber da denken wir uns was Schönes aus.
Ja, wir glauben, ihr habt was zu sagen. Und wir hätten dann noch ein paar Plätze für Spezialfolgen in diesem Jahr frei.
Auf jeden Fall. Da könnt ihr euch drauf freuen.
So, jetzt wollen wir euch aber den Forscher der heutigen Folge vorstellen. Das Institut, das seinen Namen trägt, hat in der Corona-Zeit versucht, uns allen Orientierung zu geben, indem es Infektionszahlen unter anderem gesammelt hat. Wir können aber am Ende der Folge mal diskutieren, ob es eigentlich so gut ist, dass dieses Institut seinen Namen trägt.
Da bin ich sehr, sehr gespannt. Deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende dran, damit ihr da vielleicht auch noch irgendwie was zu sagen könnt. Wir sprechen heute über Robert Koch, den Entdecker von Infektionskrankheiten in Deutschland.
Behind Science. Geschichten aus der Wissenschaft. Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider.
Und diese Folge ist ja eine Fortsetzung der letzten Folge. Da ging es ja um Louis Pasteur und das schließt sich perfekt an, denn Louis und Robert, die haben parallel gelebt, parallel gearbeitet. Aber was wir euch noch nicht verraten haben, sie waren auch ziemlich große Gegner. Man könnte fast sagen, sie waren die größten Feinde, was da auch mit der politischen Lage damals zu tun hatte. Die deutsch-französische Freundschaft, die war noch ganz frisch und die zwei Länder, Deutschland und Frankreich, die waren immer noch ziemlich große Rivalen. Da ging es halt ganz viel auch um die Frage, wer wird jetzt die größte Wissenschaftsmacht? Und diese zwei, Robert und Louis, die waren so ein bisschen ja, die Symbolfiguren für diesen Konflikt.
Krass, wie diese deutsch-französische Freundschaft sich so in der Geschichte irgendwie immer wieder angenähert hat und entfernt hat. Ne? Das habe ich da auch irgendwie nochmal gedacht und ist da ganz gut sinnbildlich zwischen den beiden irgendwie ausgetragen. Robert ist allerdings 20 Jahre jünger als Louis. Trotzdem legt er sich fachlich mit diesem erfolgreichen Forscher aus Frankreich an, denn die beiden haben ein ähnliches Feld. Also sie interessieren sich für etwas, wofür sich noch nicht so viele Leute zu der Zeit interessieren. Es geht um Mikroorganismen und darum, welche Rolle sie bei Krankheiten spielen. Da müssen wir jetzt erstmal klären, wie Robert da genau reingeraten ist. Also müssen wir von vorne anfangen. Er wird 1843 geboren, vor 141 Jahren. Er wächst in einer großen Familie auf mit 12 Geschwistern. Es ist eine Bergmann-Familie, die im Harz
lebt. Es hatte doch Louis auch schon so viele Geschwister.
Ja, wobei es jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist für die Zeit.
Stimmt.
Auf jeden Fall, ja, jetzt nicht so unbedingt eine wissenschaftlich geprägte Familie und eben mit vielen Geschwistern wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, da den wissenschaftlichen Weg zu gehen. Aber er hat es geschafft. Robert macht Abi und geht dann nach Göttingen. Göttingen haben wir ja hier immer mal wieder mit dabei. Ist quasi so der geheime Stargast immer in unseren Folgen. Wir müssen da unbedingt mal zusammen hinreisen.
Ja, der Ort, an dem wir alle immer wieder hier zurückkommen.
Ja.
Also Robert fängt da an, Naturwissenschaften zu studieren, was natürlich eine gute Wahl ist, denn dafür ist Göttingen sehr bekannt. Aber nach einem Semester entscheidet er sich, nee, ich wechsle nochmal und geht ab dann voll in Medizin. Mit 24 ist er mit dem Studium schon durch und heiratet dann erstmal als erstes seine Freundin Emmy. Die zwei sind Jugendfreunde, ein Jugendliebe-Pärchen. Und jetzt, wo er endlich nicht mehr Student ist, kann er sie auch heiraten. Er arbeitet als Arzt und zwar als erstes in der Provinz. Also ich stelle mir vor, er war so eine Art Landarzt. Mhm. Dann bekommt er aber auch einen Auftrag im Lazarett im Deutsch-Französischen Krieg und danach wird er Kreisarzt in einer Region, die heute zu Polen gehört. Und nebenbei, während er immer da als Arzt arbeitet, forscht er.
Er hat allerdings da kein so richtiges Labor, deshalb baut er sich eins in seinem Wohnhaus. Also da merkt man schon, dass er da eigentlich so seine Passion hat.
Das und ist so wie andere so einen Hobbykeller haben.
Ja, genau, so eine Werkbank, an der sie dann so ein bisschen tüfteln. Und er halt ein Labor in seinem Wohnhaus. Also alles so ein bisschen selbst zusammengezimmert. Aber damit fängt er eben an und erforscht direkt zu den ganz großen Themen und zwar zum Thema Milzbrand. Das kommt euch sicher auch bekannt vor, wenn ihr die Folge mit Louis Pasteur gehört habt, denn die Entdeckung, die Robert dabei macht, nutzt auch Louis. Robert erforscht Milzbrand, als noch absolut unklar ist, was diese Krankheit auslösen kann. Rund um die Stadt Wollstein, wo er als Kreisarzt arbeitet, sterben nämlich Menschen und Tiere daran, aber es weiß damals niemand, warum, also was die Ursache dafür ist.
Oh, gruselige Vorstellung, ne?
Ja, also damals sowieso, deswegen hatten ja auch alle so viele Kinder, sind halt einfach echt viele Menschen gestorben an solchen Krankheiten, die man gar nicht mehr kennt oder die man ganz easy irgendwie behandeln kann.
Da gab es Forschungsbedarf.
Naja, Robert erfindet eine neue Technik, um dem nachzugehen. Den hängenden Tropfen heißt diese Technik. Dabei werden die Mikroben in einem Tropfen an der Unterseite eines Objektträgers kultiviert. Diesen Objektträger kann er dann unters Mikroskop schieben und so sehen, welche Bakterien im Blut von kranken Tieren sind. Also erstmal sich eine Übersicht verschaffen, was da überhaupt los ist beim Milzbrand. Und so kann er beweisen, dass Milzbrand von einem einzigen Erreger ausgelöst wird. Er findet den Erreger und ist damit der Erste, der nachweisen kann, dass ein Mikroorganismus die Ursache für eine Infektionskrankheit ist. Und das ist wirklich bahnbrechend, weil man ja damals noch ganz andere Theorien hatte.
Ja, das ist so theoretisch erstmal eine krasse Erkenntnis, aber es bedeutet dann natürlich auch praktisch, dass er auf einmal Dinge empfehlen kann.
Genau, er kann Dinge empfehlen und obwohl er jetzt eigentlich erstmal nicht, also jetzt kein Tierarzt, aber er kann jetzt den Bauern da schon ganz praktische Tipps geben. Und zwar zum Beispiel, dass sie die Kadaver der toten Tiere tief in der Erde vergraben müssen, weil auch getrocknetes Blut noch 4 Jahre ansteckend ist. Das ist wirklich, ja, also eine Riesenerkenntnis und für die Bauern auch eine Riesenerleichterung, dass da so langsam mal Rettung in Sicht ist.
Ja, und in der Theorie ist es aber auch halt voll die große Veränderung. Wir hatten euch ja letzte Woche schon erzählt, dass viele damals auch dachten, Krankheitserreger entstehen durch irgendeine Urschöpfung. Es gibt auch die Theorie, dass Seuchen und Epidemien durch sogenannte Miasmen ausgelöst werden, also durch giftige Dämpfe, die aus dem Erdreich emporsteigen. Und Robert kann jetzt eben beweisen, dass es nicht irgendwelche Dämpfe sind, sondern winzige Mikroorganismen. Und mit dieser Entdeckung des konkret jetzt in diesem Fall Milzbranderregers kann er sich deshalb auch in der Wissenschaft einen echten Namen machen. Aber, wie ihr wisst, Louis macht parallel was ganz Ähnliches in Frankreich. Denn er möchte jetzt beweisen, dass er der bessere Wissenschaftler ist und setzt deshalb noch einen drauf. Er nimmt diesen Erreger von Robert und entwickelt damit einen Impfstoff gegen den Milzbranderreger. Robert versucht das dann wieder zu relativieren und nachzuweisen, ja, aber Louis hat die Bakterienkulturen, die der benutzt hat, die waren nicht rein. Also ihr merkt, die zwei, da geht es immer so wissenschaftlich hin und her und die versuchen sich da auch so ein Beinchen zu stellen. Aber dadurch stacheln die sich in ihrer Forschung auch immer wieder an. Und Robert entdeckt dadurch noch einige andere bedeutende Erreger.
Ich frage mich dann immer bei so einer Rivalität so, ne? Ja, du sagst, die haben sich gegenseitig angestachelt, aber vielleicht wären sie ja noch erfolgreicher gewesen, wenn sie einfach zusammengearbeitet hätten.
Ja.
Also kann ja sein, dass es nicht so ist. Man kann es nicht überprüfen, weil man die Geschichte nicht nochmal abspielen kann, aber wäre mal interessant zu wissen, ne? Also Forschungsteams sind ja auch nachweislich sehr viel erfolgreicher als Einzelpersonen, aber vielleicht hat diese Rivalität natürlich auch dazu geführt, dass sie überhaupt erst so erfolgreich waren.
Ja.
Finde ich ganz interessant. Aber auf der anderen Seite natürlich irgendwie schade, dass sie nicht einfach sich im Sinne der Wissenschaft versöhnt haben.
Ja, vorher. Also ich glaube, das ist erst ganz, ganz spät irgendwann so, bevor Louis gestorben ist, haben die sich mal so per Brief dann irgendwann versöhnt. Aber bis dahin
hatten sie genau dieselben Hintergedanken so, ne?
Ja.
Wollten eigentlich genau dasselbe.
Ja.
Naja, lernen wir daraus, dass wir da Verbindungen schaffen. Mhm. Jedenfalls mit 37 Jahren geht es für Robert, Emmy und die Tochter Gertrud, die mittlerweile geboren ist, nach Berlin, damit Robert am Kaiserlichen Gesundheitsamt anfangen kann. Sein Job ist es da, die bakteriologische Methodik auszubauen, um weitere Infektionskrankheiten zu erforschen, aber auch um Gegenmaßnahmen zu finden gegen diese Bakterien. Und 2 Jahre später, also wirklich
flott,
ja, er hat nicht lange dafür gebraucht, verkündet er eine Entdeckung, für die er wirklich bis heute noch sehr, sehr berühmt ist. Die Entdeckung des Erregers von Tuberkulose. Das ist im 19. Jahrhundert eine absolute Volkskrankheit. Gibt's ja auch heute noch, also heute noch eine sehr, sehr gefährliche Krankheit. Aber zu der Zeit stirbt etwa jede 7. Person in Deutschland daran. Und das muss man sich erstmal vorstellen. Wie viele Geschwister hatte er nur? 10?
Die waren 13 insgesamt.
13. Also fast 2 von diesen Geschwistern hätten sozusagen, ne, wenn man das mal so sich überlegt. Und das ist ja schon unglaublich. Also das gehörte wirklich so dazu. Das wird auch weiße Pest genannt oder halt Schwindsucht. Und sie gilt damals als unheilbar und ist in den meisten Fällen tödlich. Wie man Tuberkulose bekommt und wie man sich dagegen schützen kann, weiß damals niemand, bis Robert als erster im Schleim von erkrankten Tuberkelbazillen nachweisen kann und rausfindet, dass sie sich über die Luft übertragen.
So, genau solches Wissen hat dann natürlich geholfen, dass es sich alles weniger schnell ausbreitet. Und es ist nicht der einzige gefährliche Krankheitserreger, den er findet. Er forscht auch zu Cholera. Die hat damals den Spitznamen Asiatische Hydra, also auch schon so ein Name, der ganz gefährlich klingt. Und die bricht auch in Deutschland immer wieder aus, vor allem in ärmeren Vierteln in Großstädten. Robert reist deshalb einmal nach Indien, denn da ist gerade ein Ausbruch, als er da hinfährt. Und da kann er das Cholera-Bakterium dann identifizieren. Auch dafür wird er wieder sehr gefeiert, weil durch dieses neue Wissen zum Beispiel eine Epidemie dann in Hamburg eingedämmt werden kann. Aber eigentlich, muss man jetzt hier an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, der Ordnung halber, gab es einen anderen Mensch, der das vor ihm entdeckt hat, Filippo Pacini. Pacini, an alle italienisch sprechenden Menschen, korrigiert mich gerne. Er hat den Erreger schon vor Robert Koch gefunden. Das hat sich allerdings nicht so sehr verbreitet und deshalb wusste Robert scheinbar nichts davon. ob es wirklich so ist. Mm. Glauben wir es mal. Auf jeden Fall macht es Robert jetzt wesentlich berühmter, dass er das Cholera-Bakterium nochmal findet. Er bekommt dadurch sogar einen neuen Posten, denn er wird jetzt Direktor des Hygienischen Instituts der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin, das 1885 ganz neu gegründet wird. Wow. Und dieses Zentrum wird jetzt der Place to be, wenn es um Bakteriologieforschung geht. Deshalb ist natürlich Robert da genau an der richtigen Adresse. Er kann eine ganz neue Standard setzen. Es kommen Forschende aus der ganzen Welt und Robert selbst möchte jetzt aber am liebsten herausfinden, wie er Infektionskrankheiten eindämmen kann. Sein Traum wäre es, wenn er ein Medikament oder vielleicht sogar eine Impfung gegen Tuberkulose finden könnte. Er entwickelt auch so eine Art Heilmittel, Tuberkulin heißt das. Es floppt dann allerdings, als er das vorstellt. Mhm. Dann stellt sich raus, dass es nicht besonders wirksam ist. Langfristig wird davon niemand geheilt. Die Patienten, die das bekommen, die sterben nach der Behandlung sogar. Und heute wird das zwar noch verwendet, aber nur noch, um Tuberkulose zu diagnostizieren. Als Medikament ist es gescheitert.
Ja. Jedenfalls ist die preußische Regierung aber trotzdem sehr, sehr beeindruckt von Robert Kochs Versuchen, dass sie ein eigenes Forschungsinstitut für ihn einrichten. Das Königlich-Preußische Institut für Infektionskrankheiten wird eröffnet. Und Robert leitet das Institut, das nicht nur forscht, sondern auch Gutachten erstellt oder Beratungen für Städte macht. Und Klingeling, es gibt es heute noch und es wurde dann irgendwann umbenannt in Robert Koch-Institut, kurz RKI. Mhm. Und das war ja wirklich in der Corona-Pandemie so der geflügelte Begriff für, da hole ich irgendwie die neuen Infos ab.
Ja.
Steht auf jeden Fall für Qualität und
für die Experten in Sachen Infektionskrankheiten.
Infektionskrankheiten, genau. Ja. Das ist auf jeden Fall geblieben. Der Name hat sich, wie gesagt, dann nochmal angepasst und wir können am Ende nochmal drüber reden, ob das noch immer so gerechtfertigt ist.
Richtig. Wir halten an dieser Stelle mal kurz fest, karrieremäßig läuft das eigentlich ziemlich gut bei Robert Koch. Ich meine, er hat ja jetzt ein staatliches eigenes Institut bekommen. Mhm. Privat ist aber auch ein bisschen was los bei ihm. Er ist jetzt mittlerweile 46 und er lernt eine neue Frau kennen, und zwar Hedwig Freiberg. Er trifft sie in einem Atelier, wo er sich gerade malen lassen möchte. Und Hedwig ist da Schülerin bei diesem Maler. Sie ist 17, er 46, mhm. aber die zwei verlieben sich sofort unsterblich ineinander. Und zwar so sehr, dass Robert sich von Emmy scheiden lässt und Hedwig heiratet. Das ist damals schon ein ziemlicher Skandal, so eine Scheidung, und dann heiratet er so eine viel jüngere Frau.
29 Jahre jünger, ne? Das ist ja auch schon eine Ansage.
Ja, das ist eine Ansage. Aber Hedwig ist auch völlig fasziniert von Roberts Forschung. Sie begleitet ihn dann auch auf Forschungsexpeditionen und erlebt dadurch hautnah was mit, was zu einem von Roberts dunkelsten Kapiteln gehört. Und das möchten wir euch jetzt genauer erzählen.
Da muss ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen, da war ich so ein bisschen traurig, weil Emmy und er waren ja so Kindheits-Jugendfreunde. Ja. Und da dachte ich, oh, das ist ja irgendwie so für die Ewigkeit gemacht.
Ja, also aber, wenn euch ja, der Aspekt weiß. Interessiert, wie das so mit Emmy und Hedwig lief, dann kann ich euch die Serie Charité empfehlen in der ARD.
Hey, du bist Charité-Ultra, ne?
Ja, aber erst seit kurzem wieder. Also ich habe das schon mal angefangen und jetzt habe ich es nochmal in Ruhe geguckt und es ist schon verrückt, das guckt sich wie so eine Serie, aber da kommen halt diese ganzen berühmten Leute vor, ne? Und er cool. eben auch und findet ihr in der Mediathek.
Ja.
Können wir euch in die Shownotes packen.
Ja, perfekt. So, kommen wir aber zu Roberts dunkelstem Kapitel, weg von dem privaten Gossip um ihn. Von 1896 an fährt Robert jedes Jahr für mehrere Monate auf Expedition, um Tropenkrankheiten zu erforschen. Also er erweitert da nochmal so ein bisschen sein Gebiet und dafür muss er natürlich weit reisen. Er träumt schon immer davon, reisender Forscher zu sein. Möglich wird das, und das ist jetzt ja auch in der Geschichte ein dunkles, sehr, sehr, sehr dunkles Kapitel, durch die Kolonialzeit und durch die Kolonialmedizin. Die Medizin spielt tatsächlich bei der Kolonialisierung Afrikas eine super wichtige Rolle, denn ohne ihren Fortschritt hätte Afrika, der afrikanische Kontinent, nie erkundet und nie ausgebeutet werden können mit allem, was da dann noch so geschehen ist. Und auch Robert reist eben nach Afrika, um Tropenkrankheiten bei Menschen zu untersuchen, vor allem Malaria und die Schlafkrankheit.
Und die Schlafkrankheit zum Beispiel, das war so eine recht langwierige Krankheit und man wollte halt verhindern, dass da auch Arbeitskräfte daran sterben. Mm. Also es hatte natürlich so einen ganz krassen Eigennutzen, dass man jetzt diese Krankheit bekämpfen wollte. Ja,
es ging nie darum, den Menschen Leid zu nehmen, so, ne?
Nee, ja, genau, gar nicht, genau.
War eigentlich ja, wofür Mediziner und Medizinerinnen ausgebildet sind, aber darum ging es ihm oder generell ja den europäischen Kolonialmächten eben nie.
Und Robert war eben so begeistert zu forschen, er hat da irgendwie eine Chance gesehen, vielleicht auch sich nochmal zu profilieren. Also ich glaube, er war auch schon sehr erfolgsfanat, dass er da auch zu Methoden greift, die krass sind. Mhm. 1906 und 1907 reist er nach Ostafrika zu den Sese-Inseln, um da Therapien gegen die Schlafkrankheit zu testen. Und dabei setzt er auch ein Mittel ein, das sehr umstritten ist, Atoxyl. Das ist ein Arzneimittel mit Arsen. Und am Anfang hilft es zwar, aber Robert merkt schnell, ja, der Parasit, der lässt sich irgendwie nur für kurze Zeit im Blut zurückdrängen und deshalb verdoppelt er die Dosis. Und das ist schlimm, weil er eigentlich weiß, dass das ein krasses Risiko haben kann, dieses Mittel. Viele Betroffene bekommen dadurch Schmerzen, also bekommen Schmerzen durch das Arzneimittel, bekommen Entzündungen. Manche werden sogar blind, andere sterben. Und wir sprechen hier über tausende Menschen.
Das ist so krass.
Ich finde, das zu hören, ist so krass schockierend, dass er das einfach in Kauf genommen hat. Viele Historiker, die gehen heute davon aus, dass er halt ja so getrieben war von Erfolg. Ja. Es gibt Zitate von ihm, er soll wohl auf einer Afrika-Reise mal gesagt haben, dass in Deutschland eben schon fast alles erforscht sei. Aber jetzt Zitat, hier draußen aber, da liegt noch das Gold der Wissenschaft auf der Straße.
So krass, weil das hat er ja eigentlich auch schon in Europa gefunden, ne?
Ja, und das Gold der Wissenschaft, also da sind Leute, die ganz schlimme Krankheiten haben.
Ja, schönes
und das
Gold.
Zitat geht noch weiter. Wie viel Neues habe ich gesehen und gelernt, als ich zum ersten Mal nach Afrika kam?
Das ist also, so krass.
Ja, es klingt so, als, man will es gar nicht aussprechen, aber als hätte er sich gefreut, das zu sehen.
Als Robert Koch in Afrika ist und dieses Atoxyl testet, hat er auch gerade den Nobelpreis bekommen. Vielleicht hat ihm das auch so ein bisschen über Wasser gegeben,
das
dass er dachte,
sein.
Er kann da jetzt so Gott spielen irgendwie, ne?
Ja.
Er reist also ja als Nobelpreisträger dorthin, als Promi und ist wirklich so besessen davon, noch berühmter zu werden und besessen davon, diese Schlafkrankheit zu heilen. Und das führt dazu, dass er wirklich alle seine ethischen Standards vergisst. In Deutschland dürfen diese Experimente nur an Tieren durchgeführt werden. Ja, und er macht es halt in Afrika an Menschen.
Ja. Es wird noch gruseliger, wenn man weiß, wie das wirklich praktisch aussah. Also pro Tag werden da rund 1000 Patienten untersucht. Es ist so ein richtiger Massenbetrieb quasi. Alle, die womöglich krank sein könnten, werden in sogenannten Konzentrationslagern isoliert. Das sind noch nicht mal Häuser oder so, das sind einfach nur Strohhütten und Zelte. Decken, sauberes Wasser oder auch Essen, das gibt es quasi kaum. Deswegen sterben auch schon viele wahrscheinlich einfach an diesen Zuständen. Genau nachgehalten ist das nicht. Und in den Lagern werden jetzt sogenannte therapeutische Experimente durchgeführt, auch Humanexperimente genannt, also Experimente an Menschen. Den europäischen Ärzten ging es damals wohl nicht unbedingt darum, das Überleben der Menschen zu steigern, sondern sie wollten sehen, wie die Dosis der Medikamente gestaltet werden muss, damit am wenigsten sterben. Und das ist natürlich sowas, das würde man heute niemals an Menschen mehr testen. Aber dort wurde es gemacht und Robert Koch war ein Teil davon.
Also das Thema Kolonialmedizin ist ganz heftig. Wir werden euch dazu auf jeden Fall auch einiges noch verlinken. Und wichtig eben zu wissen, das diente damals nicht dazu, den Menschen in Not zu helfen, sondern dem ökonomischen Aufschwung der Kolonien, also der europäischen Kolonialmächte, die dann da in Afrika eingefallen sind. Und es sollte eben auch neue Erkenntnisse für die deutsche Wissenschaft bringen. Und daran waren viele beteiligt, unter anderem auch Robert als der berühmteste Vertreter.
Wenn man mal guckt auf der Internetseite vom RKI, da gibt es halt auch Artikel über das Leben von Robert Koch und so, da wird auch darauf eingegangen, da steht dann da auch, ja, ist ein dunkles Kapitel, aber ehrlich gesagt, so richtig öffentlich bekannt ist das ja nicht, ist so mein Eindruck.
Ja,
also es gibt Expertenkreise, die auch immer wieder diskutieren, vor allem als während Corona halt das RKI ja jeden Tag in irgendeiner Push-Meldung stand, ob man das nicht vielleicht wirklich umbenennen sollte. Also ich meine, es hieß ja auch mal ursprünglich Preußisches Institut für Infektionskrankheiten.
Ja, das ist vielleicht auch nicht mehr so Stand. Also
nee, aber man könnte es ja einfach nennen, Institut für Infektionskrankheiten.
Stimmt, ja.
Und manche sagen dann noch, man könnte dann noch dazu wie so ein Untertitel ehemals Robert-Koch-Institut. Dann hätte man auch direkt so ein ja, ein Anlass irgendwie, das darüber zu sprechen oder würde sich vielleicht kurz wundern, was ja in dem Fall gut wäre.
Ja, ja.
Aber da könnt ihr uns auch mal eure Meinungen zu schreiben.
Genau, ja, das war das Diskussionsthema, was wir angekündigt haben, wo wir super gerne mal eure Meinung zu hören würden. Also sagt uns doch super gerne mal, was ihr darüber denkt. Ja. Ihr könnt uns mailen, ihr könnt uns bei Instagram schreiben, könnt uns Sprachnachrichten bei Insta schicken.
Oh ja,
das haben wir auch letztens gemacht. Doch, wir haben letztens
das
mal eine Sprachnachricht bekommen, da habe ich mich total gefreut.
Ach stimmt,
mal eure Stimmen zu hören.
Ja, wir wollen mehr davon.
Ja.
Das könnten wir dann auch mal einbauen,
ja.
Ne? Das wäre doch eigentlich schön.
Wenn ihr Bock drauf habt.
Und um vielleicht so diesen Kreis zu schließen, das ist ja hier eine Fortsetzung auch der letzten Folge. Robert Koch wurde genau wie Louis Pasteur dann am Ende in seinem Institut beerdigt. Da wurde irgendwie so ein Mausoleum geschaffen, wo seine Urne jetzt steht. Und im RKI gibt es auch den wissenschaftlichen Nachlass von Robert Koch. Also da sind tausende Briefe und Aufzeichnungen von ihm. Aber wie ihr jetzt wisst, zu seinem Nachlass zählt eben auch ein sehr dunkles Kapitel von Medizingeschichte, die Kolonialmedizin.
Auf jeden Fall.
Ja, auch damit hatte er zu tun.
Ja, und auch damit, darüber muss man sprechen im Zusammenhang mit diesem Namen, auch wenn er natürlich sehr viel in der Medizingeschichte sehr viel vorangebracht hat.
Ja, und die beiden, also auch wenn sie Feinde waren, sie haben als Duo schon dafür gesorgt, dass sich in der Medizin sehr viel verändert hat in Sachen Verständnis über Infektionskrankheiten, überhaupt zu wissen, dass es die gibt quasi und auch in Sachen Hygiene.
Also in dem Sinne natürlich auch schon vielen Menschen das Leben gerettet, aber die Frage ist halt immer, zu welchem Preis. Worum es nächste Woche geht, Dunkelheit ist da vielleicht ein ganz guter Hinweis. Sehr, sehr, sehr extreme Dunkelheit, die dunkelste Dunkelheit, die ihr euch vorstellen könnt, thematisieren wir sozusagen nächste Woche. Die ist sehr, sehr weit weg und liegt im Universum. Mhm. Und wir sprechen sozusagen über die Person, die diese dunklen Stellen im Universum als erster gefunden und erforscht hat. Vielleicht habt ihr jetzt schon eine Idee, worum es gehen könnte. Also wir gehen raus ins Universum und schauen ein bisschen in die Sterne und gucken mal, was da so abgeht.
Aber vielleicht kommt ihr nicht direkt drauf, um wen es geht.
Ihr werdet es in spätestens einer Woche wissen. Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.